Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar.
Freunde, für Ulf ist unsere neue Episode ein Heimspiel, denn es geht um seinen geliebten Schwarzwald, um die Zukunft der Tourismuswerbung in Deutschland und darum, welche Rolle der Tourismus insgesamt bei uns spielt und wie man es schafft, dass eine Destination im Trend liegt.
Ja, und dafür ist heute Hans-Jürg Meyer bei uns, Wahlschwarzwälder, gebürtiger Südtiroler, bekennender Genussmensch, Papa ein Getränkedealer, die Mutter Weinhändlerin, Touristikstudium St. Gallen, 10 Jahre Geschäftsführer Tourismusverband Südtirol mit Sitz in Bozen. Aus irgendeinem Grund hat es dich 2017 nach Freiburg verschlagen, wo du seitdem den Schwarzwald vermarkten darfst.
Ich denke, uns soll es recht sein, denn so haben wir, denke ich, die Chance, mal ausführlich über Tourismusmarketing und Urlauberwünsche zu reden, über das Verhältnis von Tourismus und Politik, über Investitionsstau vielleicht, Leuchtturmmarketing und über die Rolle auch heutzutage von KI für das Marketing der Zukunft. Und damit herzlich willkommen, lieber Hans-Jürg.
Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen euch bei uns im Kompetenzzentrum Tourismus Schwarzwald.
Ist es eigentlich richtig, dass du quasi direkt aus Berlin heute angereist bist? Gestern war ja ITB noch. Du hast wahrscheinlich dann die aktuellsten Infos von der weltgrößten Tourismusbörse dann dabei. Wie sieht's aus? Ist die Stimmung gut?
Es ist richtig. Bis gestern Abend war die ITB. Ich bin direkt hierher gekommen jetzt und die Stimmung ist gut. Die Stimmung, die ich aufgenommen habe, insgesamt in der Reisebranche, ist nach wie vor positiv. Ich bin natürlich auch ganz pragmatisch und weiß, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und so weiter, das wird sich zeitverzögert auch auf den Tourismus auswirken. Aber vor allem aus dem Ausland habe ich gemerkt, nach wie vor und jetzt noch verstärkter, das Interesse am Schwarzwald ist sehr groß. Und das freut uns. Ich hoffe, dass wir das alles abarbeiten können, was wir da jetzt die letzten 3 Tage angeteasert haben.
Darf ich da direkt eine Frage stellen? Wie war der Winter? Wir sind jetzt, der Frühling kommt so langsam. Wie war der Winter im Schwarzwald?
Ja, der Winter war für unsere Verhältnisse gut. Wir müssen ja schauen, der Winter ist für unsere Gesamtdestination jetzt nicht das wichtigste Produkt. Das konzentriert sich sehr auf den Feldberg, rund um den Feldberg und so weiter. Und dort habe ich die Rückmeldung, dass der Winter im Vergleich zu den letzten paar Jahren richtig gut war. Die Schneebedingungen, natürlichen Schneebedingungen, waren rund um die Feiertage. Immer wo es wichtig war, waren die gut. Das Wetter war gut, also die Stimmung auch hier ist gut. Und diese angekündigten Katastrophen, wie man ja oft sagt, angekündigte Katastrophen finden nicht statt. Also der Winter, den man ja schon Abgesänge gerufen hat, hat im Hochschwarzwald vor allem nach wie vor einen wichtigen Stellenwert.
Wenn du jetzt sagst, das Ausland hat Interesse, welche Menschen sind das? Sind das die Amerikaner, die sagen, hey, wir müssen ja mal nach Good Old Europe, solange wir noch dürfen? Oder wer fragt danach?
Also vorwiegend unser Hauptmarkt, unser Hauptquellmarkt ist Europa. Natürlich auch aus Amerika haben wir seit Corona wieder verstärkte Nachfrage, aber vor allem europäische Länder und da vor allem Länder aus Südeuropa, Spanien, Italien, die haben jetzt ein großes Interesse, vor allem für den Sommer. Wir merken das in den Übernachtungszahlen, die in den letzten Jahren ständig gestiegen sind. Und das freut uns sehr, denn ich sehe da schon eine Renaissance, würde ich mal sagen. Auf Neudeutsch sagen wir ja Coolcation.
Und was sagen wir?
Wir sagen Coolcation.
Coolcation.
Genau, der Tourismus hat ja eine besondere Gabe, jedes Jahr irgendeine Sau durchs touristische Dorf zu treiben. Und dieses Jahr oder letztes Jahr war es Coolcation.
Und das versteht halt nur keiner, die Sau. Was ist denn das?
Genau, Sommerfrische.
Sommerfrische. Okay. Andreas, du bist ja auch nicht wesentlich älter als ich, aber was ist Sommerfrische? Weißt du es?
Ich weiß es nicht, nein.
Dann lass uns den Hans-Jürg fragen.
Sommerfrische ist eigentlich, das gibt's schon seit sehr, sehr langer Zeit, das ist die Flucht der Städter im Sommer von den warmen, heißen Städten, die mit Kind und Kegel auf die höheren Landschaften hinaufziehen, ihren Zweitwohnsitz oder auch nur kurz 2-3 Wochen in Urlaub gehen. Und das nennt man Sommerfrische. Kennt man aus meiner Heimat, aber auch in Österreich und so weiter. Und ich nenne das jetzt einmal die Renaissance der Sommerfrische, des Coolcation, die Flucht aus den allzu heißen Städten in die höheren Lagen, wo es kühl ist, wo die kühlen Nächte sind, weil wichtig ist ja in der Nacht, dass in der Nacht ein Temperaturunterschied ist, dass man angenehm schlafen kann.
Aber wir sprechen dann von südeuropäischen Städten. Also ich komme aus Hamburg, ich muss jetzt nicht irgendwie aus der Stadt flüchten, weil es zu heiß ist.
Das meinte die südeuropäische
Einheit. Okay. Also während wir quasi uns mit den Briten am Pool in Mallorca mit den Handtüchern das quasi Stellungsgefecht liefern, ja, kommen dann die Menschen aus Palma an den Schwarzwald und sagen, es ist nett hier.
Aber auch nicht nur, auch aus diesen Quellenmärkten, also UK oder skandinavischen Ländern, die mit dieser Hitze nicht mehr umgehen können. Weil bei 40, okay, 45 Grad, wenn ich dann nur mal entweder im klimatisierten Hotel oder am Pool liegen kann und sonst eigentlich nichts tun kann, ist das auch für diese Märkte, für diese Menschen aus diesen Märkten, die suchen sich langsam Alternativen. Und da sind wir bereit.
Spannend. Der Schwarzwald als Klimagewinner. Bevor wir da jetzt aber zu tief einsteigen, lassen wir noch ganz kurz die Werbung laufen. Die Jackfruit-Bratwurst von Vegeta ist die perfekte Wahl für eine herzhafte pflanzliche Bratwurst ohne Soja. Seit 35 Jahren steht Vegeta für Qualität und Innovation im Bereich Tiefkühl-Convenience auf Gemüsebasis. Die Bratwurst und alle anderen Produkte sind nach dem Vegeta-Prinzip entwickelt und für den Großverbrauch optimiert. Einfach und gelingsicher in großen Mengen zuzubereiten. Das Beste? Sie kommt ganz ohne Soja, Gluten, Aromen und künstliche Zusatzstoffe aus. Die Jackfruit-Bratwurst bietet vielseitige Möglichkeiten, pflanzlichen Genuss auf deine Speisekarte zu bringen und deine Gäste zu begeistern. Vegeta, das vegetarische Original für den Außerhausmarkt.
Hans-Jörg, eine Frage darf bei uns natürlich jeder beantworten. Vielleicht hast du in den einen oder anderen Podcast aus der Vergangenheit von uns reingehört. Was ist für dich der größte Genuss? Und bei dir, gerade mit Blick auf deine Interessen, Essen und Trinken, Design, Architektur, Begegnungen mit Menschen, wo ist da der größte Genuss?
Ich habe natürlich ein bisschen gespickelt und bin auch immer wieder auf diese Frage gestoßen und habe mir Gedanken gemacht. Aber ich bin zu keinem Ende gekommen, denn der Genuss ist für mich der perfekte Moment, der sich zusammensetzt aus einer bestimmten Situation mit Menschen. Das sehr selten allein. Genuss ist immer mit Menschen. Und ich habe mich dann sofort erinnert, als ich noch in den 20 war, 25 war, als wir nach dem Feiern zu irgendjemand nach Hause gegangen sind und die La Spaghettata di Mezzanotte gemacht haben. Also Spaghetti aglio olio. Nach dem Feiern um 2-3 Uhr nachts. Das ist ein unfassbarer Genuss gewesen. Oder wenn ich beim Skifahren First Lane mache, also vor dem Frühstück 2-3 Pisten runterfahre und dann auf einer Hütte frühstücken gehe, das ist ein unglaublicher Genuss. Also es hängt immer mit der Situation zusammen und es gibt nicht den einen perfekten. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass es vor allem um das Produkt geht. Wenn ich ein tolles Produkt habe, da brauche ich nur drei Dinge. Eine wahnsinnig gute Tomate, eine gute Mozzarella di Bufala, ein gutes Öl und vielleicht noch ein gutes Brot. Also die Einfachheit macht den Genuss aus.
Welche Rolle spielt Genuss für die Vermarktung des Schwarzwaldes? Kommen wir mal auf diesen Punkt zu sprechen. Ich meine, Baiersbronn ist nach wie vor das Dorf der Sterne. Aber so die ganz große Dichte an guten Restaurants, also für mich als Norddeutschen, gibt es die im Schwarzwald noch?
Die gibt es definitiv. Also ich glaube, wir sind die einzige Region mit 40 Michelin-Sternen. Aber ich möchte nicht nur auf Sterne und Hauben und Punkte zu reden kommen, denn so eine Dichte an Hochleistungsbetrieben, das braucht eine Basis. Also ohne Breite in der Basis gibt es keine Spitze, in meinen Augen. Und deshalb auf die Frage zurückzukommen, Genuss oder Kulinarik ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil wir eben hier in diesem Dreiländereck sind, also Deutschland, Frankreich, Schweiz, ist hier eine besondere Gastronomie entstanden und das ist für die Vermarktung extrem wichtig. Aber natürlich, wenn man sowas hat, dann ist das nicht automatisch gepachtet für die Ewigkeit. Man muss ständig daran arbeiten. Das versuchen wir mit unseren Mitteln, mit unseren bescheidenen Mitteln, hier Impulse zu geben, dass in der Breite immer diese Stärke auch da ist, damit in der Spitze, damit die Spitze auch wachsen kann.
Wenn dich jetzt ein Urlauber auf der Straße in Freiburg ansprechen würde, Herr Meier, wo soll ich heute Abend einkehren? Wo würdest du ihn hinschicken? Was würdest du ihm raten?
Ich würde zuerst einmal versuchen zu erfahren, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Typ? Steht er auf Hochküche? Da gibt es natürlich in Freiburg einige, ist da experimentell unterwegs.
Nehmen wir mal so einen richtigen Durchschnittstouristen, würde ich mal sagen. Ja, also keine Ahnung, was kann man da sagen? Oberstudienrat vielleicht mit seiner Frau unterwegs, ja, 50 Jahre alt und mag vielleicht auch mehr so das Bodenständige, gut Bürgerliche und so weiter. Wenn du gerade sagst, okay, ich brauche gar nicht so viel, gute Tomate, gutes Brot, der hat die Breite. Wo würdest du ihn hinschicken, wenn es nicht irgendwie 100 Euro kosten soll?
Okay. Ich darf ja hier höchstwahrscheinlich keine Namen nennen.
Ja, natürlich, bei uns darf man Namen nennen. Freilich, ja. Wenn sie uns nicht passen, piepsen wir sie
raus. Genau, ich würde Ihnen zuallererst, weil es Feeling, es geht ja immer auch um das gesamte Ambiente, um das Feeling, um die Stimmung, um die Atmosphäre. Da würde ich sagen, gehen die Trotte.
Die Trotte?
Die Trotte, die Weinbar Trotte, das sind die Söhne von Fritz Keller, die das machen.
Ah.
Ja, oder geh ins Rädle. Vom Sascha Weiß, setz dich da zuerst draußen hin, stell die Füße, die nackten Füße in das Bächle, besorg dir eine Flasche Wein als Aperitif und dann gehst du rein und isst du ein, zwei, drei Teller. Also mach sowas, probier es einfach mal auf diese lockere Art. Und das ist für mich auch Freiburg, das ist auch das Lebensgefühl von Freiburg.
Ich glaube, es ist eine geile Idee. Außerdem nach der ersten Flasche Wein schmeckt eigentlich jeder Teller, um ehrlich zu sein. Ja. Andreas, du weißt, was das Bächle ist, oder?
Nein, weiß ich nicht.
Dann darf ich dich aufklären.
Ja,
das sind die Wasserkanäle in Freiburg. Also
über die ich gestern Abend gestolpert bin. Ja,
genau. Ja, okay. Und wenn du reingefallen bist, dann gibt es eine Legende, die besagt, dass du jetzt dann eine Freiburgerin heiraten würdest. Ich weiß es nicht, ob es
noch bin nicht möglich gefallen, ist. Nein, ich bin nicht gefallen und nein, wird nicht möglich sein. Und von daher.
Aber sehr schön, die durchziehen die Stadt.
Ja.
War natürlich früher Abwasserkanäle, aber jetzt sind sie einfach nur schön und das ist. Es ist ein Genuss im Sommer, vor allem vor einigen Lokalen kann man wirklich in den Bächle sitzen, Füße rein, dann auf einem Brett eine Flasche Wein und es ist einfach nur schön.
Wir haben das Thema Wein eben schon angesprochen, aber da ist ja so nebenbei Trotte, klar, das ist ein Riesenthema, aber insgesamt ist ja auch Baden der Schwarzwald noch ein Weinanbaugebiet. Welche Rolle spielt bei dieser ganzen Genussmelange, die du beschreibst, das Thema Wein? Ist es nur ein Speisenbegleiter oder ist es auch immer noch ein Grund, hierher zu kommen?
Nein, Wein ist viel, viel mehr. Also du hast ja richtig gesagt in meiner Kurzbio, ich komme ja aus dem Thema.
Du machst ja auch selber Wein, ne?
Ja, zusammen mit Freunden. Du warst ja einmal dabei. Letztes Jahr haben wir wieder was gemacht. Da wird jetzt abgefüllt, also vorletztes Jahr. Aber das beiseite geschoben. Aber Wein ist mehr. Wein ist nicht nur Genuss oder Lebensmittel, Wein ist Kultur, Wein ist Leben, Wein ist Tradition, Wein ist ein Lebensgefühl und das gehört dazu. Auch ohne Essen ist Wein wichtig und der Wein spielt eine große Rolle, der Wein spielt eine große Rolle für das Lebensgefühl und vor allem auch für die Identifikation.
Aber viele Winzer klagen derzeit auch immer mehr darüber, dass Weinberge zum Verkauf stehen und so weiter, also das Leben für die Winzer wird nicht leichter gerade. Wie ist das? Ist das Thema für euch?
Das ist für uns ein großes Thema. Wir sind gerade dabei, zusammen mit dem Badischen Weinbauverband ein Kompetenzteam Wein aufzustellen. Wir haben spezielle Förderung vom MLR bekommen für die nächsten 2 Jahre, weil wir wissen, dass wir den Winzern, indem sie touristische Produkte kombinieren mit ihrem Weinangebot, dass wir ihnen hier Zusatzeinnahmequellen ermöglichen können. Und Weintourismus ist ein großes Phänomen. Ich komme aus Italien und da gibt's zum Beispiel Ende Mai immer La Domenica delle Cantine Aperte, der Sonntag der offenen Kellereien. Da bewegen sich 5 Millionen Menschen in Italien zu Kellereien, um dem Thema einfach näher zu kommen. Denn Wein ist ein Erlebnis und Wein hat immer eine große Geschichte dahinter. Deshalb muss man versuchen, den Gast das Thema erlebbar zu machen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir haben ja auch die Badische Weinstraße, das sind quasi wir. Und wir arbeiten da ja schon dran und entwickeln gemeinsam mit den Winzern Produkten, bei denen sie Zusatzeinnahmen generieren können, weil die Herausforderungen aktuell definitiv groß sind.
Und diese Produkte sind dann quasi Übernachtungsmöglichkeiten auf den Weingütern, in den Weinbergen? Oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, 2 Tage beim Herbsten helfen, 3 Tage trinken?
Ah. Alles ist da möglich, genau, Übernachtungsmöglichkeiten, Besuchsmöglichkeiten, Erfahrungsmöglichkeiten. Ich glaube, da gibt's, da dürfen wir nicht die Scheuklappen zu eng haben, sondern da müssen wir groß denken auch. Und natürlich, das wird nicht für jeden in Frage kommen, aber ich sehe uns mehr in der Rolle als Inkubator, als Ideengeber, als, ja, das können wir machen. Ideengeber und Beispielgeber, und der eine oder andere wird was für sich finden und für den anderen ist vielleicht weniger möglich, aber so kleinteilig wie die Branche hier ist, so vielteilig müssen wir auch die Angebote stricken.
Wir haben jetzt viel über Essen und Trinken, über Restaurants hier in Freiburg gesprochen, wir haben über Wein gesprochen. Sind Essen und Trinken, Thema Wein, sind das die zentralen Themen, mit denen ihr für den Schwarzwald werbt? Oder was gibt es noch?
Also es ist eine Kombination. Natürlich ist Essen und Trinken, Lebensart und Lebenskultur ein wichtiges Thema, aber selbstverständlich die Hauptthemen oder das große Thema ist das ganze Thema Bewegung in der freien Natur. Sich aufhalten in der freien Natur. Und das dieses Thema unterschätzen wir, denn wenn wir wissen, dass über 50% der Weltbevölkerung in Megastädten lebt oder in großen urbanen Bereichen, die das gar nicht kennen, das, was wir vor Haustier haben, das, was wir für uns ganz normal ist. Und sogar der Einheimische hat während Corona gemerkt, wie wichtig dieser Lebensraum oder Bewegungsraum Natur ist vor der Haustür. Da haben viele Menschen, die hier leben, erstmals den Schwarzwald entdeckt. Das war auch verbunden mit Problemen, die ihr nicht wissen oder wussten. Wie geht man damit um? Der respektvolle Umgang, wie geht man miteinander um? Radfahrer, Wanderer. Also alles so Dinge, die für uns selbstverständlich sind, sind für Gäste aus solchen Regionen was Einzigartiges, was Neues. Wenn hier Italiener durch den Wald herumlaufen, und dann in so einen richtigen Regen reinkommen, ja, die freuen sich.
Die freuen sich? Ja, weil sie keinen Regen mehr kennen von so aus.
Ja, das ist so diese Frische, das verbunden ist mit der Luft, das Wasser, das rauskommt.
Diese
und so
Duft dann.
Ja. Das ist, ich habe Italiener gesehen in der Stadt, die nach Hause telefoniert haben, und ihr wisst ja selber, Italiener, wenn sie im Ausland sind, nur wenn sie zu dritt sind, glaubt man, das sind 25. Und die hat dann voller Stolz ihre Mutter angerufen, hat gesagt, ich habe hier eine Flasche Black Forest, also wir dürfen ja ein paar Namen sagen, das ist Wasser aus dem Schwarzwald, diese Flasche nimmt sie mit nach Hause als Andenken. Ja, das ist unglaublich.
Cool. Also wir merken, Italiener kann man glücklich machen, wenn man sie A im Regen stehen lässt und ihnen B Wasser als Wein verkauft. Das ist doch schön.
Wir werden es mal ausprobieren.
Wer macht denn ansonsten im Mittelgebirge Urlaub? Sind das Junge, sind das Alte? Wie sieht so diese typische Gästestruktur aus? Ja,
wir haben natürlich 70% unserer Gäste kommen aus Deutschland. Und zwar, das ist in der Regel leider nicht mehr der Ersturlauber, sondern meistens der Zweit- und Dritturlauber und verlängertes Wochenende und so weiter. Aber die Struktur ist wahnsinnig vielfältig. Also das sind Paare mit Kindern, das sind Pärchen, das sind die Silver Ager und so weiter. Also das kann man nicht sagen, wir haben nur diese und diese Zielgruppe. Wir haben sehr viele, aber die wir aktiv ansprechen, das sind nur bestimmte Zielgruppen, weil wir es uns einfach nicht leisten können, alle Zielgruppen mit der gesamten Klaviatur des Marketings anzusprechen.
Im Schwarzwald kann man sehr gut wandern. Kann man eigentlich auch überall, oder? Also das kann ich auch in Norddeutschland. Und taugt das Ganze auch als Alleinstellungsmerkmal, um diese Region damit zu bewerben?
Also erstmal ist richtig, dass man das theoretisch überall kann. Wir haben da natürlich einen stillen Gehilfen, und zwar die Sportartikelindustrie, die immer wieder Innovationen auf den Markt bringt, die immer wieder das Thema neu besetzt. Also ich hatte es vorhin gehabt mit viel Regen und Wasser. Also vor 20 Jahren hätte man nicht Lust gehabt, im Regen wandern zu gehen. Mittlerweile habe ich so von der Bekleidung und so weiter her ist das überhaupt kein Thema. Aber es ist richtig, das allein ist nicht ein Alleinstellungsmerkmal. Wir müssen schauen, diese Themenführerschaft im Bereich Wandern und Kulinarik, deshalb gibt es ja die Genießerpfade, zertifiziert und so weiter, dass wir dieses Produkt ständig nicht nur ausbauen. Ich glaube, wenn wir jetzt einmal 50 oder 60 Genießerpfade im Schwarzwald haben, brauchen wir jetzt nicht noch einmal 5, sondern wir müssen schauen, dass diese 50 oder 60, wie viel sind, dass die den Standards, den Erwartungen unserer Gäste entsprechen, beziehungsweise die übererfüllen. Und dann können wir sagen, dann haben wir die Themenführerschaft. Genau das Gleiche ist beim Radfahren und so weiter. Aber diese Kombinationen machen es aus. Landschaft, Wandern, aber natürlich auch Gastronomie. Aber hier haben wir natürlich auch große Herausforderungen. Gasthaussterben und so weiter.
Das gibt's im Schwarzwald auch, das Gasthaussterben?
Ja, gibt's leider auch. Das ist ja kein Geheimnis. Das bewegt uns natürlich. Ich hoffe, jetzt hatten wir vorerst vor ein paar Wochen die Wahlen, Bundestagswahlen. Ich hoffe, dass Mehrwertsteuerthematik doch wiederum auf das Niveau kommt, wie es in den allermeisten Mitbewerberländern von uns ist. Ich hoffe es. Genaueres weiß ich nicht. Aber das alleine wird es natürlich nicht sein. Das ist schon klar. Die Kostenstruktur in der Gastronomie ist eine ganz besondere. Da wisst ihr sicher mehr Bescheid als ich. Aber ich spüre das. Und das ist natürlich, wir haben vorhin gesagt, Gastronomie ist ein wichtiger Baustein im Mosaik des Angebotes des Schwarzwaldes. Und wenn da etwas wegbricht, es nützt mir nichts, wenn ich sage, ja, es sind so und so viele Betriebe weggebrochen und so viele haben neue aufgemacht. Ich muss mal schauen, was sind denn die aufgemacht haben? Weil noch 5 Kebab-Stände ersetzen das Dorfgasthaus nicht oder die Wanderhütte nicht. Hm.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, denn ich glaube schon, dass das Angebot eine riesengroße Rolle spielt für die Nachfrage. Also so ordoliberal bin ich dann doch. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt allein der Wanderweg das vermarktbare Produkt ist, sondern es geht eher um Infrastruktur. Richtig gute Hotels bringen Gäste. Tolle Wellnessangebote locken Urlauber. Und so Mega-Attraktionen wie Europa-Park, ich glaube, das zieht dann schon. Dennoch geht ja da die Schere auseinander. Oder wird im Schwarzwald genug investiert? Wie siehst du das?
Also erstens einmal bin ich absolut der Überzeugung, dass wer investiert, es richtig macht und die Zeichen der Zeit erkannt hat. Es sollte noch viel mehr investiert werden. Es gibt genügend tolle Beispiele. Ich und meine Partnerin, wir sind immer wieder unterwegs und schauen uns, für uns heißt das der kulinarische One-Night-Stand, wo wir irgendwo hinfahren, eine Nacht übernachten.
Bleib anständig, Hans-Jörg.
Kulinarischer One-Night-Stand.
Ja, kulinarischer One-Night-Stand.
Wow. Andere haben Date-Nights und die Italiener, die gehen da gleich einen Schritt weiter. Mhm.
Genau, okay. Und da gibt's genügend Betriebe im Schwarzwald, die das genau richtig machen. Und jeder Betrieb sagt mir danach, zum Glück habe ich diese Investition getätigt. Denn das Wichtigste ist, ein marktfähiges Angebot zu haben. Und die fulminanten Beispiele, die du ja schon gesagt hast, die belegen das. Und ich glaube, es sollte noch mehr passieren. Und wir versuchen auch wiederum, im Rahmen unserer kleinen Mittel, Initiativen zu starten, die Hotels dazu bewegen, zu investieren.
Zum Beispiel. Aber wird genug investiert oder ist es zu wenig? Weil du antwortest jetzt sehr eloquent. Aber nicht ganz auf die Frage. Also nochmal ganz kurz, investiert der Schwarzwald genug, um wirklich auch mit weltweit anderen Destinationen mitzuhalten oder könnte das mehr sein?
Es könnte definitiv mehr sein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, er investiert genug. Es könnte absolut mehr sein. Und dafür arbeiten wir auch, um diesen Impuls zu geben. Wir haben im letzten Jahr eine Initiative gestartet, das werden wir jetzt abwechselnd mit dem Kuckuck Award jedes zweite Jahr machen, und zwar das heißt Design to Stay. Haben wir zusammen mit Rolf Benz, mit Duravit und anderen namhaften Unternehmen einen Hotel-Investitionswettbewerb ausgeschrieben. Betriebe, die mindestens in den letzten 7 Jahren nicht investiert haben, konnten sich dort beteiligen und da gab es Gewinner. Und einfach um aufzuzeigen, wir brauchen Investitionen in die touristische Infrastruktur. Und da meine ich nicht nur Wanderwege, sondern vor allem Hotellerie und Gastronomie, um eben marktgerecht zu bleiben, um eben auf Augenhöhe mit unseren Mitbewerbern. Und meine Mitbewerber sind nicht unbedingt jetzt, ich sage ja, meine Mitbewerber sehe ich im Ausland. Das ist Tirol, das ist Vorarlberg, das ist Salzburger Land, das ist Südtirol, sind Graubünden. Und das sind natürlich auch die Meerdestinationen. Also, da müssen wir schauen. Und wenn wir sehen, was dort gemacht wird, was dort investiert wird, da bin ich absolut bei der Antwort, es muss noch mehr gemacht werden.
Aber woran liegt das, dass das noch nicht mehr gemacht wird? Sind das politische Rahmenbedingungen oder hängt das eher mit Personalproblemen oder hat das damit zu tun oder anderen Dingen?
Ich glaube, das ist ein Mix aus mehreren. Also das Thema Personal hatten wir vor 2-3 Jahren. Mittlerweile hat sich das einigermaßen gelegt. Ich glaube schon, dass es die administrativen Rahmenbedingungen auch sind. Ich weiß, wie schwierig es ist, also Lizenzen und Umbaumaßnahmen und so weiter, da bremst sich Deutschland nicht nur im Tourismus, sondern überhaupt in der gesamten Wirtschaft bremst sich da aus. Ich habe immer noch den Blick aus dem Ausland, also ich bin ja nicht einheimisch hier, ich bin zweiheimisch hier, aber ich sehe das immer noch, wie man sich durch Regulatorien, die man sich selber gesetzt hat, weil es kommt dann immer sofort die Ausrede, ja, die Kommune. Und dann die Kommune sagt nein, der Landkreis. Und der Landkreis sagt nein, das Ministerium in Stuttgart. Und Stuttgart sagt nein in Berlin und Berlin sagt nein in Brüssel. Also es wird immer nur weitergereicht. Und ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, von der kommunalen Verwaltung über den Landkreis, über das Ministerium auf Bundesebene etwas, da muss wirklich was getan werden. Also es braucht hier wirklich eine Entbürokratisierung, weil so hat keiner Lust zu investieren.
In Österreich hilft einem der Staat, wenn man touristische Infrastruktur aufbauen will. Da gibt es Förderprogramme, da gibt es, ich glaube, sogar spezialisierte Banken und all das. In Deutschland dagegen, da meiden viele Sparkassen und Volksbanken Gastronomie und Hotellerie regelrecht. Und parallel dazu erleben wir, wie Zölle unsere Exportwirtschaft bedrohen, wie die Autoindustrie in Schlingern kommt. Wäre ich du, würde ich doch versuchen, alle Drähte zu nutzen, die ich habe, nach Stuttgart, nach Berlin, um einfach auch den Tourismus so ein bisschen als ja, wirtschaftspolitischen Stabilisator vielleicht einfach auch ins Bewusstsein zu bringen. Warum gelingt das nicht?
Ich nutze diese Kanäle, die Kanäle, die ich habe. Wir zeigen immer wieder auf, bei jeder Gelegenheit. Und da komme ich mir vor, so in Italienisch sagt man La Goccia Cinese, der chinesische Tropfen. In Deutsch sagt man, der stete Tropfen höhlt den Stein. Immer wieder aufzuzeigen, welche Wertschöpfung durch Tourismus generiert wird, dass Tourismus nicht einfach aus Kostengründen verlagert werden kann, wie andere Industriefaktoren. Und ich glaube, ein Hemmschuh ist sicher auch die Tatsache, dass einerseits im Vergleich zu den genannten Ländern der Tourismus eine freiwillige Aufgabe ist. Ist eine freiwillige Aufgabe, dass der Tourismus nicht, dass nur eine Ländersache ist. Auf Bundesebene ist Tourismus ja, das ist wirklich das aller, ganz hinten, das allerletzte sozusagen. Und deshalb, und dann gibt's noch ein Problem, dass wir selber, also wir müssen uns auch selber in die Verantwortung nehmen. Es gibt über 50 Lobbyisten oder 50 Verbände in Berlin, die den Tourismus aus irgendeiner Seite nach vorne bringen wollen. Das ist nicht nur die DEHOGA. Dann gibt's den DTV und DAV und was weiß ich, wie viel Vereinigungen und Verbände es gibt und jeder spricht. Und da wird man nicht gehört. Wenn in der Automobilindustrie, da gibt es eine Frau Müller, die verantwortlich ist, die Präsidentin oder Vorsitzende, ich habe die mal kennengelernt, eine tolle Frau, da spricht die Automobilindustrie mit einer Sprache und der Tourismus spricht mit 50. Da hört natürlich niemand mehr zu.
Aber das ist ja in Hotellerie, Gastronomie genau das Gleiche. Ne? Also das hatten wir jetzt in Corona-Jahren und so weiter. Also da gibt es einfach für diese Riesenbranche, die es dort gibt, gibt es ja keinen Sprecher, also in Richtung Politik. Das ist ja leider so. Aber ich möchte noch zu einem ganz anderen Thema kommen. Ich habe mir ein paar Zahlen notiert. Der Tourismus im Schwarzwald, das sind 23 Millionen statistisch erfasste Übernachtungen und 9 Milliarden Euro Bruttoumsatz. Um das mal einzuordnen, das entspricht ungefähr den Umsätzen eines Konzerns wie Vodafone in Deutschland. Mit anderen Worten, wenn du beim Ministerpräsidenten in Stuttgart einen Termin haben willst, kriegst du den dann sofort oder ist es nicht so?
Ich hatte noch nie einen Termin beim Ministerpräsidenten. Wir haben zum Glück, muss ich sagen, in Baden-Württemberg, also man muss ja auch die positiven Dinge aufzählen, wir haben zum Glück einen Staatssekretär, der sich rein um Tourismus, also fast rein um Tourismus befasst. Das ist der einzige Staatssekretär auf Bundesebene, so viel ich weiß, der für Tourismus zuständig ist. Dort kriege ich einen Termin, wann ich will. Und das ist für mich der wichtigste Ansprechpartner. Mit dem Herrn Kretschmann hatte ich noch nie einen Termin. Ich kriege aber jedes Jahr eine nette Postkarte zu Weihnachten.
Auch nicht schlecht. Aber glaubst du, dass sich politisch die Rahmenbedingungen für die Branche verbessern werden? Gerade jetzt auch so nach der Wahl, wir sind kurz nach der Wahl. Gibt es da schon Signale von Seiten der Politik in Sachen Arbeitszeit, Einwanderung, Mindestlohn und sowas?
Also vielleicht gibt es diese Zeichen. Ich selber habe sie noch nicht gehört, aber ich verlasse mich dann nicht auf die Politik. Also wir müssen schauen, wir als Schwarzwald Tourismus GmbH oder als Schwarzwald insgesamt, wir sind so eine starke Marke, wir sind so eine globale starke Marke. Wir müssen schauen, wie wir selbst vorankommen. Wenn ich da warte, bis es da irgendwelche Zeichen gibt, dann würde ich immer noch in der Schockstarre der Corona-Pandemie sitzen. Also nein, das haben wir uns nie nie drauf verlassen. Wir gehen unseren Weg und wir müssen vorausgehen. Wir haben eine starke Marke, wir haben diese Verantwortung und wir müssen versuchen, mit unserem Positivismus, wir sind zuversichtlich, mit unserer Zuversicht auch unsere Leistungsträger, unser Partner mitzunehmen. Und das ist unsere Aufgabe.
Ihr seid, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Schwarzer Tourismus 30 Leute roundabout. Ihr habt ungefähr über einen dicken Daumen 10 Millionen Euro Budget. Und du sagst, wir sind eine starke Marke, auch weltweit. Aber ganz ehrlich, wie viel kann man denn mit 30 Leuten ausrichten? Kann man damit wirklich weltweit Gehör finden oder lebt ihr einfach von der Vergangenheit, weil es irgendwie in der Literatur mal ein Thema war, weil, keine Ahnung, der Schwarze mit Glück in irgendein amerikanisches Schulbuch mal reingekommen ist oder sowas. Wie viel lebt ihr von der Vergangenheit? Wie viel könnt ihr wirklich ausrichten mit 30 Leuten und 10 Millionen?
Wir profitieren von den genannten, was du gesagt hast, definitiv. Aber wir haben auch diese Aufgabe und wir schaffen das auch, die Marke immer wieder aufzuladen. Eine Marke, es ist ja nicht so, dass diese für ewig stark ist. Eine Marke muss man immer wieder aufladen, man muss sie weiterentwickeln, man muss klare Grenzen setzen. Also das ist ein, Markenführung ist ein großes Thema. Wir haben 30 Köpfe, sehr gute Köpfe, ein tolles Team, 10 Millionen Budget, das klingt jetzt mal viel. Die Hälfte davon ist aber Durchgangsposten, Konus. Also die kostenlose Nutzung des ÖPNV für Gäste, da generieren wir ihr Geld, was wir auszahlen wiederum an die Verkehrsbetriebe. Wir haben da 9 Verkehrsverbünde, über 80 Verkehrsträger. Also circa die Hälfte ist Durchgangsposten.
Also ihr sponsert den Busverkehr in Freiburg?
Sponsoren tun wir nicht, sondern wir kriegen ja dafür, unsere Gäste können ja dafür gratis fahren. Das ist das größte System in Deutschland, das gerade digitalisiert wird. Also ganz eine andere Geschichte. Aber diese diese weltweite Erkennbarkeit der Marke, da arbeiten wir dran. Aber du hast recht, das schaffen wir natürlich nicht. Wir konzentrieren uns auf Europa. Da sind wir aktiv in der Marktbearbeitung.
Ja, aber ihr habt dann noch 5 Millionen. Also wenn ihr die Bustickets mal rausnimmt, habt ihr noch 5 Millionen, ja, ja, um was zu machen.
Genau, wir haben 5 Millionen.
Und das
wir
macht müssen uns, Nike, glaube ich, in einer Stunde.
Ja, ich weiß nicht, wie viel das Nike macht. Wir müssen uns nach der Decke strecken. Und ich weiß, jedes Dorf in Tirol und jedes Tal in Tirol hat mehr Budget wie wir. Das ist ganz klar. Aber wir versuchen durch innovative Maßnahmen diese Marke auch weltweit wiederum zu transportieren, also zum Beispiel diese Kooperation mit Puma, die wir gemacht haben und alle solche Dinge. Wir haben noch ein paar Dinge, ein paar krasse Ideen im Kopf, die nicht so viel kosten, aber die Marke wiederum ins Mindset bringen. Wir haben natürlich nicht die Gelder, um globale Kampagnen zu machen. Das haben wir nicht. Wir strecken uns nach unserer Decke und von den 5 Millionen die Hälfte generieren wir selber und die andere Hälfte, das sind unsere Stakeholder, das Land Baden-Württemberg und so weiter. Und Wirtschaftspartner auch.
Aber da möchte ich nochmal ganz kurz nachhaken. Wir sind kein Wirtschaftspodcast, wir sind ein kulinarischer Podcast, aber trotzdem 5 Millionen Euro, dann das reduziert sich irgendwie immer mehr. Was haben denn konkret andere Regionen? Tirol hast du vorhin genannt, Vorarlberg, aber auch Nord- und Ostsee. Was haben die als Budget?
Also die Nord- und Ostsee, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die Budgets von Tirol, also Nordtirol und Südtirol und so weiter, da sind wir in einem Bereich eines Zwanzigstels oder eines Zehntels.
Also 100 Millionen für den Norden, ja, von, ja, Tirol, 100, ja, ja, für den Süden.
Ja, ja, so 80 für den Süden. Ja, ja.
Und dann liegt Dubai wahrscheinlich bei 1 Milliarde.
Da habe ich keine Ahnung, aber der Herr Porsche hat es ja mal ganz nett gesagt, mit vollen Hosen ist leicht stinken. Die vollen Hosen haben wir definitiv nicht. Wir versuchen doch auch unsere Duftmarken zu setzen mit weniger Budget. Und da muss man halt kreativ sein.
Aber das klingt nach Känguru-Marketing, ne? Große Sprünge mit leerem Beutel.
Das ist eine schöne Beschreibung. Ja, genau.
Das ist nicht ganz so anrüchig wie die Porsche-Beschreibung vielleicht.
Ja, große Sprünge können wir definitiv nicht machen.
Okay.
Und dafür hätten wir auch ein zu kleines Team.
Ja, aber du hast eben was gesagt von wegen, es gibt neue Ideen. Hier der Podcast ist ja durchaus auch die Gelegenheit, mal das eine oder andere zu droppen, wie man heute sagt. Mhm. Also was habt ihr denn da vor? Und du hast eben gesagt, irgendwie Puma macht ihr was? Ihr siedelt Luchse an und werbt mit Puma. Wie geht das zusammen?
Wir haben vor 2 Jahren diese Idee gehabt. Und zwar, dass viele Ideen entstehen ja aus
aus dem Wein wahrscheinlich. Also so wichtig ist, entstehen viele Ideen erstmal aus dem Wein oder aus dem Kirschwasser.
Das haben wir doch vor kurzem schon von Herrn Keller gehört, ne?
Der Kreativitätsbooster hat oft 12%.
Nein, die Geschichte ist ja ganz eine einfache und wie so oft aus einem Defizit oder aus einem Problem etwas Positives rauszumachen. Ich hatte die Herausforderung im Aufsichtsrat, haben mich einige Aufsichtsräte angesprochen, die haben gesagt, wir haben so eine tolle Marke, lass uns doch zusammen Wanderbekleidung machen, das verkaufen wir dann und das wird ein großer Erfolg. Dann habe ich gesagt, diesen Fehler haben wir schon in Südtirol gemacht, hat nicht funktioniert. Das ist einfach dein Logo einer Destination und kann die noch so beliebt sein, auf ein Produkt draufzusetzen, das heißt nicht, dass das Produkt verkauft wird. Aber ich wusste natürlich auch, ich kann den Aufsichtsrat nicht einfach sagen, das ist eine blöde Idee, da tun wir nichts. Sondern dann habe ich überlegt, Mensch, was könnten wir machen? Und dann bin ich irgendwie zusammen mit unserer Agentur, Kreativagentur, bin ich auf das Thema Sneaker gestoßen. Sneaker ist eine weltweite Community, limitierte Auflagen, da kann man Botschaften bringen und das kann man nicht einkaufen. Das kann ich nur machen, wenn ich Stories habe. Und dann haben wir gesagt, das wäre doch schön, wenn wir einen Black Forest Sneaker haben würden. Und wir haben uns überlegt, Gedanken gemacht, dann haben wir mal sortiert, wer würde da in Frage kommen. Und irgendwann mal sind wir zu Puma gekommen und dann haben wir halt pitchen müssen. Weil das kannst du nicht einkaufen. Das musst du mit guten Stories pitchen. Und dann haben wir dreimal gepitcht und irgendwann einmal ist so weit gekommen, dass sie weltweite Auflage produziert haben und nicht nur von einer der Ikonen des Schwarzwaldes, der Kuckucksuhr, sondern von drei, Kirschtorte, Kuckucksuhr und Wald. Der erste Release war in Tokio. Innerhalb 48 Stunden war der Schuh ausverkauft. Und jetzt in diesem Mai kommt die letzte Kollektion raus zum Bollenhut. Der wird am 25. Mai im Fuchsbauernhof vorgestellt. Und ja, und das waren eben so kleine Geschichten, wo wir ein Problem hatten und dann eine lustige Lösung gefunden haben. Und um was ging's uns? Es geht uns nicht um den Verkauf dieser Schuhe. Wir profitieren ja da überhaupt nichts davon. Es geht um die Reichweite. Es geht um die internationale Reichweite. Und sobald mein Verbindungsmann zu der Sneaker-Geschichte, der hat mir ein Bild geschickt, auf WhatsApp ein Bild. Ey, schau, wer unsere Schuhe hat. Da schaue ich mir das Bild an. Ersten Moment habe ich mir gedacht, ein Schwarzwälder, ganz schwarz. Schwarze Brillen, schwarze Haut. Habe ich gesagt, welcher Rapper ist denn das?
Dann jetzt sag nicht Kanye West.
Nein, dann hat er gesagt, das ist Dennis Schröder.
Ah, cool.
NBA. Das war zwei Wochen, nachdem Deutschland Weltmeister im Basketball geworden ist. Und der hat unsere Sneaker gehabt. Und der hat das gepostet. Und so hatten einige Testimonials. Und so ist diese Reichweite viral gegangen. Das hätten wir uns niemals leisten können. Mit unseren bescheidenen Mitteln.
Ich schaue gerade auf diese Sneaker. Die stehen ja in dem Raum, in dem wir sitzen, ausgestellt. Ich finde das fantastisch. Schwarzwälder Kirsch Sneaker und ein Kuckucksuhr Sneaker. Grandios. Also wahrscheinlich auch sehr begehrt dann auch die Objekte, oder?
Die waren relativ schnell ausverkauft. Wir haben dann internationale Designwettbewerbe gewonnen. Silber und Bronze in mehreren Kategorien beim New York Festival, beim wichtigsten Preis in Deutschland haben wir auch einige Preise gewonnen. Also insgesamt haben wir 6, 7 internationale Preise gewonnen und der vierte kommt ja erst raus. Und da werden wir wieder schauen, ob wir da was gewinnen, weil der vierte ist dann absolut die Ikone der Ikonen, ist ja der Bollenhut. Und da gibt's jetzt einen Sneaker, ich habe die Bilder gesehen, in den nächsten Tagen müssten einige Exemplare kommen. Ich bin ganz begeistert. Das ist aber ein reiner Frauenschuh.
Ulf, so wie ich dich kenne, hast du auch sowas zu Hause, oder?
Ich habe tatsächlich den Sneaker mit der Kuckucksuhr-Edition der ist so schön, dass ich ihn noch nie außerhalb der Wohnung getragen habe. Der
ist echt schick.
Ja, also das muss man ehrlich sagen. Aber nur jetzt mit Turnschuhen, die nach üppigem Tragen irgendwann auch vielleicht bestimmt nach Bergkäse riechen oder sowas. Ja, aber nur mit Turnschuhen kann man ja keine Gäste in großer Zahl gewinnen. Wie macht ihr ansonsten Werbung für den Schwarzwald? Ist das Fernsehen, wirst du wahrscheinlich sowieso nicht drin, wegen kein Budget. Geld?
Ja, genau.
So, was bleibt dann? Ein bisschen Social Media oder macht ihr noch Plakate oder sagt ihr, hey komm, wir sind irgendwie hier die Überflieger und setzen auf KI. Wie macht man heute Tourismus-Marketing in Deutschland für eine Destination?
Also wir versuchen, die Klaviatur des gesamten Marketingklaviers zu spielen. Natürlich Fernsehwerbung, das schaffen wir nicht. Die Budgets haben wir nicht.
Ja, die Tasten sind schon mal raus.
Wir machen viele Sachen. Wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel. Während Corona waren wir die Ersten, die im Autokino Werbung gemacht haben. Das waren ja die einzigen Möglichkeiten, sich Filme anzuschauen. Und da haben wir unsere Restart-Kampagne, die Kuckuck-Kampagne damals, in Autokinos platziert. Wir machen natürlich Digital Out of Home, KI-basiert, dass das nur ausgespielt wird, wenn eine bestimmte Anzahl an unserer Zielgruppe sich im Umfeld befindet. Also da setzen wir voll auf Technik. Wir machen...
Was ist Digital Out of Home?
Der
Andreas guckt auch fragend letztens.
Genau. Ja. Okay.
Gute Frage.
Digital Out of Home, das sind in den Bahnhöfen, in den U-Bahnhöfen und so weiter, diese digitalen Anzeige, großen Anzeigeformate, die digital gesteuert werden und erst dann die Botschaften ausspielen, wenn wir genau wissen, aufgrund von Handy-Nutzungsdaten und so weiter, wie viele Menschen unserer Zielgruppe hier anwesend sind. Dann gibt's natürlich alle anderen digitalen Kanäle, die wir bespielen. Und du hast gesagt, der heißeste Scheiß jetzt auch ist KI. Haben wir erst vor einem Monat in Berlin unsere digitale Botschafterin, die KI generiert, komplett KI generierte Botschafterin, die Schwarzwald-Marie, vorgestellt. Die wird ab April wird sie auf unseren Kanälen unterwegs sein. Wir werden sie bei unserer Jahrestagung im Europapark am 30. Juni offiziell noch einmal hier im Schwarzwald vorstellen. Sie spricht 26 Sprachen und in jeder Sprache, das ist das Besondere, weil wir haben uns da richtig Mühe gegeben, sie hat immer einen deutschen Akzent. Das ist, diese Schwarzwald-Marie haben wir auf Basis unserer Kernwerte, unserer DNA des Schwarzwaldes, echt stark, bodenständig und so weiter, haben wir den Charakter designt. Die sieht sehr hübsch aus, ist aber jetzt kein Model wie die Emma. Emma ist ja von der Deutschen Zentrale für Tourismus. Sie hat die Stimme einer Mitarbeiterin von mir, ein bisschen verfälscht, aber mit Stimmenverfälschungen kennt sie ja euch ja wunderbar aus. Und sie spricht all diese Sprachen mit dem Deutschen.
Mit Stimmenverfälschungen kennen wir uns aus. Das ist original hier, hier wird nichts verfälscht.
Wir sollten deine mal verstellen.
Wenn du so weitermachst, klingst du gleich wie Olaf Scholz, ich sag's dir lieber
noch. Ja, und sie hat wirklich in allen Sprachen diesen deutschen Akzent. Als wir sie damals in Berlin vorgestellt haben, wir haben unsere Partner gehabt aus der spanischen und aus der englischen Botschaft. Und die sind danach zu mir gekommen und gesagt, das ist so sympathisch, weil man merkt, das ist eine Deutsche. Man weiß, das ist eine KI, aber die hat nicht diese Sprache, also das Oxford-Englisch und so weiter, sondern weiß man ganz genau, aha, die kommt aus Deutschland.
Aber wo und wie kann ich mich dann ab April mit Marie unterhalten oder wie funktioniert das? Also gehe ich auf eure Website? Oder?
Genau, also es gibt ja schon die Schwarzwald-Marie als App. Da haben wir es ja schon, da ist sie aber nur als Illustration im Einsatz. Auf der Website, da überlegen wir gerade, ist es sinnvoll, die als Illustration einzusetzen oder als diese Persönlichkeit. Denn es gibt Erhebungen, die besagen, dass die Menschen über Websites eher mit Illustrationen kommunizieren, als wie mit einer physischen Person. Die Schwarzwald-Marie wird unseren Telefondienst übernehmen, 24/7, 365 Tage und so weiter. Und dann wird sie, das wird noch nicht ab April sein, ich denke mal ab Sommer wird sie ihr eigenständiges Leben in den Social Media führen und die dann unterwegs sein wird im Schwarzwald virtuell. Das war eine große Herausforderung, die zu machen, aber war ein schönes Projekt.
Jetzt hast du über Werbung gesprochen, über Social Media und so weiter, die Schwarzwald-Marie. Wenn wir an den klassischen Hotelier denken, kannst du dem klassischen Hotelier Tipps geben, wie man sich am besten vermarktet oder wie macht ihr das hier im Schwarzwald? Wie machen die Hoteliers das im Schwarzwald?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe an hervorragenden Hoteliers, den brauche ich gar nichts erzählen. Den brauche ich wirklich nicht erzählen. Für uns ist der erste Ansprechpartner zuerst einmal die lokale Tourismusorganisation. Und denen müssen wir erklären, wie wichtig die Datenbank ist. Das ist die Datenbank, unsere Datenbank, das ist eine der größten touristischen Datenbanken, die wir hier in Deutschland haben. Da ist sie nicht nur der Schwarzwald angeschlossen, sondern ganz Baden-Württemberg. In unserem Haus übrigens ist diese Datenbank Land in Sicht. Unser Partner hat diese Datenbank. mit offenen, strukturierten Daten. Und deshalb müssen wir immer wieder erklären, wie wichtig das ist, zuerst einmal hier zu investieren im Sinne von Zeit und Personen, dass diese Daten top gepflegt sind. Denn daraus zieht sich alles. Und dann natürlich gibt es Möglichkeiten auch für Betriebe, sich bei uns anzudocken, unser Instrumentarium zu verwenden. Aber ich sage immer, mir ist es nicht wichtig, dass der Gast über unsere Seite bucht. Das wäre natürlich toll. Am wichtigsten ist, dass der Gast direkt auf der Seite des Betriebes bucht. Der Gast muss, und das sage ich den Betrieben immer, und dann sind manche Betriebe schon ein bisschen angekäst, weil ich stelle ihnen immer zwei Fragen. Und by the way, ein Bürgermeister hat es auch einmal, hat genau meine Fragen übernommen und ist dann in seinem Gemeinderat oder bei seinen Vermietern mit diesen Fragen hingegangen. Der hat dann richtig einen Shitstorm gekriegt. Mir passiert da meistens nichts, denn ich bin doch ein bisschen weiter weg, aber ich stelle Ihnen immer zwei Fragen. Die erste Frage, kann ich auf deiner Webseite innerhalb von 2 Minuten ein Zimmer buchen? Und die zweite Frage, und ich sage immer, ihr müsst mir nicht selber antworten, nur überlegt ihr euch das. Kann ich das machen? Und die zweite Frage, und die tut manchmal weh, jetzt kommen wieder Investitionen. Vielleicht die Hoteliers oder die Gastgeber, würdet ihr in eurem Hotel eine Woche Urlaub machen? Und da schlucken manche. Da hat natürlich alle Betriebe, die wir vorhin namentlich genannt haben, die haben natürlich alle kein Problem. Die up-to-date sind, marktgerecht und so weiter. Aber wenn einer mir diese Frage nicht sofort beantworten kann, dann weiß ich, er hat ein Problem. Und da hilft auch die beste Vermarktung langfristig nicht.
Also diese Woche Urlaub ist natürlich auch wirklich lang. Also wenn ich mir jetzt da im Gedanken das durchgehe, ist das schon vielleicht wirklich schwierig. Ich glaube auch, dass die meisten Angebote nur noch auf 3-4 Tage sind. Aber ich glaube auch, dass ganz viele Hoteliers ihren größten Teil ihres Vertriebs- und Marketing-Etats ausgeben für die OTAs. Und zwar ohne groß mit der Wimper zu zucken, werden dann irgendwo, keine Ahnung, 1/7 des gesamten Umsatzes geht an diese Plattform, in diese Märkte. Vielleicht auch, weil es alternativlos ist, keine Ahnung. Aber das ist so ein Punkt, wo ich immer denke, da gibt's zwar ja auch so leichte Bestrebungen, das selber zu machen, aber nach wie vor nicht konsequent genug. Siehst du da eine Chance auch für den deutschen Tourismus, da was Eigenes auch vielleicht aufzubauen? Oder sagst du, sorry guys, aber der Zug ist komplett abgefahren, der kommt halt an die großen Plattformen alle nicht mehr vorbei?
Also ich würde jetzt falsche Hoffnungen hegen, wenn ich sagen würde, da gibt's noch Alternativen, dass wir da komplett wegkommen. Also ich glaube, zum Teil ist dieser Zug, da musst du dabei sein. Aber das Wichtigste ist, ich muss für mich selber eine Strategie finden, dass ich in keine Abhängigkeit gerate. Und das ist bei manchen ja natürlich, weil es ist einfach. Ah ja, ich gebe da alles rein, ich stelle da alles rein, und läuft das und dann zahle ich das halt. Aber diese Abhängigkeit, da muss ich schon davor warnen. Aber natürlich, es gibt genügend negative Beispiele im Tourismus, wo Destinationen versucht haben, die komplett außen vor zu lassen, und das können wir alle selber schaffen. Ich glaube, diese unfassbare Reichweite und so weiter, die eben diese großen, diese apokalyptischen Reiter, wie ich sie manchmal nenne, auch haben, also ich muss mit denen umgehen, das außen vor zu lassen. Ich weiß nicht, wer sich das leisten kann, vielleicht Motel One, weiß ich nicht, ob die buchbar sind über andere Plattformen oder nur über die eigene, aber das sind natürlich, solche Betriebe haben wir hier nicht. Und deshalb denke ich, man muss der Realität, also die Realität muss ich schon sehen. Also ohne die, glaube ich, wird es kaum gehen, vor allem wenn ich beginne, einen Betrieb neu aufbaue oder neu eröffne. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht in diese Abhängigkeit komme. Ich habe als Betrieb natürlich schon auch ab einer gewissen Größe Möglichkeiten. Und da hilft mir natürlich Digitalisierung oder die Social Medias, weil ich diese granularen Zielgruppen, die kann ich über solche Kanäle erreichen. Zum Beispiel Fliegenfischer. Früher hat man irgendwie mit einem großen Hammer auf was raufgeworfen, und jetzt habe ich die Möglichkeit, über digitale Kanäle ganz spezielle Zielgruppen auch anzusprechen und so weiter. Und ich würde mir als Betrieb immer die Frage stellen, was ist mein USP, und ich muss mich auf ein Thema, auf eine Zielgruppe konzentrieren.
Und dann würdest du sagen, eine Woche Fliegenfischen im Schwarzwald, das kann man schon machen. Da würdest du dann sagen, das ist dann das in die Woche drin.
Da ist eine Woche ist drin, gedauert, aber nicht nur Fliegenfisch, nicht nur Fliegenfisch. Und da, glaube ich, hat der Schwarzwald eben durch seine Heterogenität und ich als Touristiker seit Kindesbeinen an, ist mir immer eingebläut worden, Heterogenität ist der Tod einer jeden Destination. Du musst dich konzentrieren auf ein, zwei Themen, weil das macht's einfach, aber das kann ein Tal in Tirol machen, das kann ein Ort machen und so weiter. Aber so eine große Region, wie wir es sind, da ist das nicht möglich. Wir haben 365 Tage im Jahr Saison.
Ja.
Wir haben eine Reihe von Themen und ich glaube, diese Heterogenität, und ich sehe mich da immer so wie in einer Apotheke, so die verschiedenen Themen und das miteinander zu kombinieren und das miteinander aufzustellen, das ist das Interessante und das ist auch das Herausfordernde. Ist natürlich einfach, wenn ich Sölden habe. Da gibt es die Wintersaison knallhart und im Sommer Biken, das war's. Mhm. Und die konzentrieren sich auf das. Aber ich kann mich nicht nur auf zwei Dinge konzentrieren. Ich muss schauen, dass ich diese verschiedenen Angebote, und da sind wir wieder bei dieser Woche, das intelligent zusammen kombinieren, das anbieten zu können, dann ist es auch spannend, in einer Unterkunft im Schwarzwald zu bleiben, die zwar einfach ist, aber in ihrer Kategorie wiederum Qualität anbietet, weil du so viele Zusatzangebote in Umkreis von einer Stunde erreichen kannst.
Ja, aber das ist doch auch riesig, eine Stunde Umkreis. Also ganz ehrlich, weißt du, wenn ich an Tourismus denke in Deutschland, denke ich unter anderem auch an Sylt. Ja, ganz klar. So, da kann ich mir auch gut vorstellen, eine Woche zu sein. Also das muss ich, also sorry an alle Schwarzwälder, aber ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das eine oder andere mal in der Sansibar ein bisschen was picheln, vielleicht mal schön an den Strand gehen, da auch je nachdem mal lecker essen in den Dünen. Und Sylt ist auch deswegen so schön, weil es so kompakt ist. Du kannst im Grunde zu Fuß oder irgendwie mit der Inselbahn und so Zeugs eigentlich alles erreichen. Notfalls nimmst du das Fahrradle oder sowas. Ja, das ist machbar. Und ich kriege auch noch im Zweifel ein Taxi bezahlt, wenn ich dann von der Sansibar halt heim muss oder sowas. Ja, so schaffe ich, selbst mit Syltpreisen. Da ist der Schwarzwald sehr viel, ich sag mal, schwerer zu greifen. Und wie ist das für dich? Wenn jetzt vor dir einer mit dem Auto unterwegs ist, hat so ein Sylt-Aufkleber drauf, denkst du, shit, hab wieder einen Gast verloren? Oder sagst du, ja, Jungs, congratulations, ihr habt es schon ganz gut gemacht mit eurem Marketing?
Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, wenn ich sowas sehe. Ich weiß, das Angebot, wenn ich so für mich meine interne Liste mache, was ich da alles zusammensetzen kann, dann ist eine Woche locker. Und wenn ich, wie gesagt, eine gute Unterkunft habe, das kann ein Ferien am Bauernhof genauso sein wie das 5-Stern-S-Hotel oder eine tolle Designwohnung. Da habe ich, wenn ich, und da ist, kommt wiederum die Schwarzwaldmarine ins Spiel, die mir dann genau die POIs, die Point of Interest sagt, was ich alles hier im Umkreis machen kann. Und wir wissen, der Gast in der warmen Jahreszeit, der hat einen Erfahrungs- oder Erlebniskreis, der weit über eine Stunde hinausgeht. Für den ist der toll, wenn ich sagen kann, hey, bei uns, fahr nach Basel, schau dir die Fondation Bayerle an. Das gehört irgendwie dazu. Das kannst du auf Sylt nicht machen. Oder sagst, ja, dann Straßburg gehört dazu. Oder was weiß ich, fahr nach Colmar, das sieht schön aus. Oder Europapark, da kannst du ja nicht nur einen Tag hinfahren, da kannst du ja zwei Tage hinfahren. Und deshalb dieser Erlebnisreichtum, den du in deinem Umfeld hast, ist schon großartig. Und deshalb sage ich, eine Woche überhaupt kein Problem.
Aber das kostet natürlich auch alles Geld. Und ich würde jetzt nochmal den Punkt aufmachen, auf das Preisniveau zu sprechen zu kommen. Innerdeutsch sind die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht so groß. Aber mal größer gedacht, Flüge sind gar nicht so teuer zurzeit. Also man ist schnell auf Mallorca, man ist schnell in Ägypten und so weiter. Deutschland derzeit schaut sehr aufs Geld. Jeder hat weniger im Portemonnaie. Wie denkst du über dieses ganze Preisniveau?
Also ich glaube, man muss einen Schritt zurückgehen und sagen, und vor allem Corona hat uns das gelehrt und die Zeit nach Corona hat uns gelehrt, die Menschen haben die Menschen in der westlich geprägten Welt, die fahren in Urlaub. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube, habe es sogar bei euch im Podcast gehört, ein Reisegehen. Das ist ziemlich gut beschrieben. Das Reisen, der Urlaub ist so wichtig, da verzichte ich auf ganz vieles im Jahr, aber auf den Urlaub verzichte ich nicht. Und wir haben natürlich den Anspruch, wir sprechen Zielgruppen an, die nicht gerade da sich die Butter vom Brot absparen müssen, um in Urlaub zu fahren. Und in Urlaub wird gefahren. Es wird nicht am Urlaub gespart, sondern höchstwahrscheinlich im Urlaub. Das sind einige Nebenausgaben, die man sich vielleicht spart und so weiter. Das ist ganz klar. Der Schwarzwald hat natürlich eine ganze Breite an Angeboten. Von den einfacheren und günstigeren Angeboten und so weiter. Aber ich glaube, reisen wird der Mensch auch in Zukunft. Und auch noch einmal dieser Abgesang des Wintertourismus. Die Menschen wollen auch in Zukunft den Winter im Urlaub fahren. Und ich bin da auch nicht blauäugig. Ich weiß, dass diese wirtschaftlichen Herausforderungen zeitversetzt, nicht sofort, aber zeitversetzt auch im Urlaub bei uns eine Auswirkung haben werden. Aber Urlaub in Schwarzwald wird nie über den Preis gemacht, sollte nie über den Preis gemacht werden. Denn wenn wir uns auf diesen, also wir uns allgemein auf diesen Preiskampf einlassen, den haben wir von vornherein schon verloren. Den können wir nicht gewinnen. Und du hast die Angebote gesagt, mit 399 Euro, keine Ahnung wie lange in die Türkei. Das wird sich nicht spielen. Aber ich glaube, wir haben, und das, da geht es jetzt wiederum um das Thema Nachhaltigkeit in seiner dreidimensionalen Form. Nicht nur ökologisch, sondern ökonomisch und sozial nachhaltig. Und wenn immer wieder das Thema gespielt wird, hoffe ich, noch ist es nicht so weit, dass die Gäste sich bewusst dafür entscheiden oder dagegen entscheiden, einen 399 Euro im Urlaub in der Türkei oder wo auch immer zu machen, wo ich weiß, dass das alles andere wie nachhaltig ist.
Aber ist das Thema nachhaltig für euch im Schwarzwald auch extrem wichtig, auch im Marketing? Kommen deswegen Menschen vielleicht extra hierher?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da ich war da immer schon ein bisschen skeptisch, das nur auf diese ökologische Nachhaltigkeit zu beziehen. Ich hatte vor einem Jahr ein ganz nettes Gespräch mit dem Verantwortlichen oder Marketingverantwortlichen des größten Reiseanbieters für Jugendliche aus Deutschland. Und der hat mir gesagt, bis zur Reisebuchung ist das wahnsinnig wichtig, das Thema, dass das überall aufpoppt, wie nachhaltig und so weiter. Kaum sind die Gäste, also diese jungen Menschen, in Urlaub, dann haben sie alles vergessen von dem, alles vergessen. Also da geht es dann wirklich um das Erlebnis und so weiter. Und da denke ich schon, es gibt noch diesen, im Tourismus reden wir vom Behavior Gap, dieser Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch ist immer sehr hoch. Oh ja, sehr nachhaltig reisen, ökologisch nachhaltig und kleine Kreisläufe und. Weil vor der Buchung. Und nach der Buchung fragt man dann noch einmal, ja, und ist das alles so gewesen? Und dann ist halt der Großteil, doch nicht so nachhaltig. Also ich glaube, Nachhaltigkeit an sich ist in der DNA des Schwarzwaldes. Es ist eine der nachhaltigsten Reiseregionen per se. Es ist nicht nur unser Verdienst. Natürlich, mit Konus haben wir einen großen Verdienst daran, klar. Es gab vor 2 Jahren eine bundesweite Umfrage, ungestützt. Von 171 Destinationen ist der Schwarzwald auf Platz 2 gekommen. Ich glaube, Ostsee war auf Platz 1, nachhaltige, ökologisch nachhaltige Reiseregion. Aber sich allein darauf zu konzentrieren, würde ich nicht machen, denn aktuell ist halt leider so, dass auch Mallorca damit wirbt, wie nachhaltig sie sind. Also, und dann ist das für mich nur mehr Greenwashing. Und das wollen wir nicht betreiben. Ich weiß, es gibt genügend Betriebe auch oder viele Betriebe, die mit dem Thema, die das Thema wirklich verinnerlicht haben und das Thema auch echt spielen, dass die damit auch Gäste anziehen. Aber als Gesamtschwarzwald alleine sich auf das zu verlassen, wäre vielleicht ein bisschen zu riskant. Noch.
Du hast dieses Konus-Thema jetzt nochmal angesprochen. Das war ja das mit diesem Bus- und Bahnfahren irgendwie durch den Schwarzwald. Ist das etwas, was die Leute bei euch wirklich auch nachfragen? Was die Leute wirklich in Anspruch nehmen? Oder ist das etwas, was halt, keine Ahnung, die Bürgermeister gern haben?
Nein, das wird konkret nachgefragt. Es wird konkret nachgefragt und wir wissen das. Und wir haben einmal versucht, eine Rechnung zu machen. Also nur versucht, wir haben nicht die Fahrgastdaten. Die bekommen wir erst jetzt, denn bisher war das nicht digitalisiert, das System. Jetzt wird das digitalisiert. Und da haben wir errechnet, wie viel CO2 durch Konus eingespart wurde, bereits wurde. Und da sind wir auf beträchtliche 500 Millionen Tonnen gekommen. Keine Ahnung, Also richtig, richtig viel gekommen. Es ist sicher ein nicht der einzige Buchungsgrund, da müssen wir jetzt auch lügen. Aber es ist ein für viele Gäste ein wichtiges Element, dass sie zumindest im Urlaub ihr Auto stehen lassen können. Und mit unserer App, mit der Frag Schwarzwald Marie App, habe ich halt die Echtzeitdaten aller Busse und Bahnen auf meinem Handy, brauche keinen Fahrplan mehr lesen, unabhängig, ob da Streik oder sonst was ist. Natürlich, wenn Streik ist und überhaupt keiner fährt, dann ist auch blöd. Aber da habe ich die Echtzeitdaten und neben allen anderen Daten, die ich da habe, und das ist dann schon eine Hilfe. Und wenn ich sage, als Gast, du kannst im gesamten Schwarzwald kostenlos ÖPNV fahren, uneingeschränkt, dann ist das schon auch ein Verkaufsargument.
Aber das muss ich jetzt wirklich nochmal als Norddeutscher verstehen. Also ich komme hierher und kann einfach alle Busse, Bahnen kostenlos nutzen.
Genau.
Was muss ich dafür tun?
Du musst in einen der 150 Orte Urlaub machen. Es sind nicht alle Orte. Also wir haben im Schwarzwald haben wir insgesamt 321 Kommunen. Von den 321 Kommunen sind circa 200 touristisch aktiv. Es gibt auch Kommunen, wo kein Tourismus ist. Und von den 200, 205, glaube ich, sind 150 in dieses System eingebunden. Und da, wenn ich dort Urlaub mache, automatisch, ich brauche das nur dem Gast. Normalerweise sollte der Gastgeber gleich dir das geben. Aber sonst frage ich einfach, ich habe da gehört, Konus. Dann kriege ich diese Konus-Karte und kann mich im gesamten Schwarzwald frei bewegen. Auch in den Orten, wo Konus, die nicht bei Konus dabei sind.
Und das ist auch der Grund, warum ich gestern Abend im Hotel eingecheckt habe. Und dann wurde ich nach einem ÖPNV-Ticket gefragt, ob ich eins bräuchte. Ist das so?
Wo hast du gewohnt?
In Freiburg, direkt am
Freiburg Bahnhof. Ist nicht dabei.
Aber warum wurde ich dann, das hörte sich für mich so an, als ob ich das kostenlos kriegen würde. Ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht.
Okay, das weiß ich nicht, wieso du da gefragt worden bist. Also Freiburg, wenn ich...
Warum ist jetzt gerade Freiburg nicht dabei? Ich meine, das ist jetzt nicht die allerkleinste Gemeinde im Schwarzwald. Hier gibt es einen grünen OB, ja, und der sagt Bus und Bahn, nee.
Wie geht das? Nein. Das ist falsch. Also da gab es ja lange Diskussionen, das gibt es ja schon seit Jahren, diese Diskussionen. Aktuell sind wir gerade dabei. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang, dann wird Freiburg dazukommen, aber der OB will das auch. Und die FETM, also die Freiburg Wirtschaft, Tourismus und Messe, will das auch. Die Hoteliers wollen das auch. Jetzt müssen wir nur noch die Verkehrsbetriebe überzeugen. Weil das ist ja ein Umlagesystem. Das wird ja praktisch auf alle Übernachtungen, die in der Kommune gemacht werden, wird ein kleiner Teil für dieses System abgezwackt.
So wie Kurtaxe halt.
Ganz genau, ein Teil von dieser Kurtaxe. Das sind diese famosen 5 Millionen insgesamt, die wir ja dann weitergeben an die Verkehrsverbünde. Und es gibt gerade Fahrgastbefragungen und es ist, glaube ich, schon abgeschlossen worden. Die Zahlen liegen vor und ich gehe davon aus, dass Freiburg auch dazu kommt.
Okay, und das heißt, ich kann jetzt mit eurer App, mit der Schwarzen Marie sagen, hey, ich möchte gerne zum Frühstück schon eine Flasche Wein trinken und bring mich danach bitte von Lenzkirch nach Großweiher mit dem Bus. Und dann weiß die, wo ich einsteige und wo ich aussteige.
Genau, sie schlagt dir dann vor, welche Möglichkeiten es gibt. Entweder mit dem Bus oder mit der Bahn oder du kannst ein Fahrrad leihen, das schlägst du dir auch vor. Alles, was
von Lenzkirch nach Großweiher mit dem Fahrrad, da bin ich 3 Tage unterwegs.
Keine Ahnung. Und dann haben wir einen CO2-Rechner drinnen und dann sagst du dir genau, cool. Wo sparst du am meisten? Natürlich, wenn du Fahrrad fährst. Und wir haben aber auch gedacht, nein, wir möchten ja nicht diesen moralischen Zeigefinger heben und nur den ÖPNV anbieten, sondern wir bieten alles an. Zuerst natürlich den ÖPNV, aber du weißt es selbst, im Schwarzwald komme ich nicht im Stundentakt in jedes Dorf. Und deshalb gibt's auch Autoverleiher drinnen, Radverleiher sowieso, E-Scooterverleiher und welche Beförderungsmöglichkeiten es auch sonst noch gibt, sind da auch drinnen, weil wir gesagt haben, wir bauen jetzt ein Ökosystem der Mobilität im Schwarzwald.
Cool. Okay, um dem Schwarzwald die Ehre zu retten, es gibt vielleicht nicht von jedem Ort zu jedem Ort im Stundentakt einen Bus, aber es gibt sehr viele Orte mit Genusswanderpfaden und Schnapsbrunnen, wo man quasi kostenfrei sich mal ein Schlückchen gönnen kann, wenn der Bus dann doch mal länger braucht. Aber ich finde, du darfst uns in Richtung Abschluss auch ein bisschen noch Lust machen auf den Schwarzwald. Lieber Hans-Jörg, was muss man mal gesehen haben? Was sind die Top 3 oder erlebt haben? Und warum sollte Andreas beim nächsten Mal doch lieber an der Badischen Weinstraße Urlaub machen als an der Schinkenstraße von El Arenal?
Jetzt bin ich gespannt. Die letzte Frage, glaube ich, war ein bisschen...
Ne, ja. Der Andreas, also wenn einer der Bierkönig nicht war, also ich würde sagen.
Dreimal im Jahr mindestens.
Mindestens.
Ja. Na, ich, also ich bin ja als Südtiroler in den Schwarzwald gekommen und dann ist natürlich immer, ja, warum und wieso und weshalb und was musst du machen und was musst du nicht machen. Und ich habe natürlich sehr viel gesehen. In den letzten 7 Jahren bin ich schon hier. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist jetzt das absolute Highlight. Und wenn es das geben würde, würde ich es ja auch nicht erzählen. Aber ich glaube schon, einerseits...
Super, super, vielen
tolle,
Dank.
Tolle Antwort, ja, tolle geil, Antwort. Ja. Na, ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich in den Höhenlagen hier im Hochschwarzwald im Herbst diese Panoramawanderungen mache, also in Bernau oder in St. Mergen oder in St. Peter, diese unfassbare Weite, das hast du in Südtirol nicht. Da musst du ganz, ganz auf den Gipfel, da musst du auf 3.900 Meter rauf, um diesen Weitblick zu haben. Der Italiener sagt le larghe vedute, diese weiten Blicke. Du blickst da oder du bist auf der Hornisgrinde und du blickst da rüber nach Straßburg ins Elsass, auf der anderen Seite in den Schwarzwald. Das sind schon diese Freiheitsmomente. Das ist sicher ein Highlight, das du machen musst. Du musst definitiv auch in meinen Augen durch das Markgräfler Land, am besten mit einem Cabrio oder auch mit dem Motorrad, dann eher leise fahren, weil diese Hügel, diese Zypressen, diese Weinlandschaften, das hat schon was ganz Besonderes. Wein vom Kaiserstuhl hast du schon erwähnt, da hätte ich viele Kellereien oder Winzer, bei denen ich einkehren würde, und ich finde das halt immer, weil es mir so nahe liegt, das Thema Wein und Architektur, da haben wir einiges zu sagen, da gibt's noch einiges zu entdecken. Und und natürlich, was ich auch sehr gerne mag, sind die, vor allem im Winter und im Herbst, das kann jetzt entweder in einer öffentlichen Therme sein, in Baden-Baden, wie heißt das, Friedrichsbad oder Caracalla-Bad, das ist diese Therme, das ist für mich schon ein Erlebnis. Und überhaupt Baden-Baden ist für mich als Stadt immer wieder... muss ich mal raus aus Freiburg, ich liebe es hier zu leben, aber ich bin dann immer wieder gerne ein Wochenende in Baden-Baden. Jetzt in 2 Monaten beim Falstaff Weekend, da bin ich 3 Tage in Baden-Baden und da freue ich mich wirklich, die Side-Events auch zu machen und tolle internationale Weine wieder mal kennenzulernen, weil eben das Thema Wein mir sehr, sehr am Herzen liegt.
Schöne Punkte, schöne Themen, Mann. Lieber Ulf, aber bei dieser Frage, du bist ja auch Schwarzwälder und Profi, was die Region angeht, möchte ich, dass du auch gerne mal was sagst, denn du hast ja auch was zu feiern in diesen Tagen. Seit 10 Jahren gibt es dein Magazin Heimat Schwarzwald und damit bist du ja auch seit 10 Jahren eigentlich auch so ein bisschen der Genussbotschafter für den Schwarzwald. Und daher auch an dich die Frage, wo ist der Schwarzwald für dich am schönsten?
Danke erstmal. Ja, in der Tat sind es jetzt 10 Jahre Genussbotschafter und ich glaube, es ist schwer zu sagen, wo ist der Schwarzwald am schönsten, aber man kann auf jeden Fall ganz gute Tipps geben, glaube ich. Und was ich unbedingt empfehlen würde, wäre Todtnau. Das ist so ein ganz kleiner Ort, aber auch mit weiten Blicken auf jeden Fall, einer riesengroßen, ganz schmalen Hängebrücke über die Todtnauer Wasserfälle hinaus, ja. Bisschen schwindelfrei solltest du sein, ja. Runterhüpfen ist auch blöd, ja. Also, außer du hast Fallschirm und sowas. Aber sehr, sehr cool, darüber zu laufen. Und dann gibt's da drumrum eine Vereinigung von jungen Köchen, die Next Generation nennen die sich, ja. Mhm. Die immer wieder wirklich coole Sachen machen. Das sind alles so Familienbetriebe, wo dann jetzt inzwischen einfach die Söhne und Töchter das Ruder übernommen haben und die so ein bisschen Schwarzwälder Küche auch neu interpretieren. Der eine war dann irgendwie in Spanien, der andere war in Japan, der dritte war in, keine Ahnung, die bringen das alles mit, arbeiten zusammen und da kann man wirklich extrem gut essen und deswegen würde ich sagen, Todtnau ist cool. Dann das, was Hans-Jürg sagt, natürlich auf jeden Fall diese ganze Bäderkultur, ja, also Schwarzwald Wellness, ganz egal, ob das nun Dollenberg ist oder ob das Baden-Baden ist oder ob das in Richtung Titisee ist und sowas, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und dann natürlich, gar keine Frage, Freiburg, ja, also zu Fuß, das ist hier schon einfach sehr, sehr malerisch und man kann hier einen ganz, ganz tollen Tag verbringen. Und dann hat Freiburg eines, was jetzt gerade auch so im März so cool ist, ja, du hast ja, wenn du jetzt hier durch die Stadt fährst, die Rabatten sind überall voll mit Narzissen. Es blüht, die ganze Stadt blüht, ja, und du hast hier unten im Tal schon Frühling und kannst dann mit der Bergbahn auf den Schauinsland fahren und bist dann im Grunde innerhalb von Minuten plötzlich wieder im Winter, kannst da oben noch Skifahren, ja, also kannst morgens quasi in der Viren ein Cappuccino trinken, kannst dann mit der Bergbahn hoch, oben ein bisschen in dem Schnee rumlaufen, Skifahren, je nachdem, was du willst, abends wieder zurück. Und das finde ich geil und das ist einfach was, wo ich sage, das kenne ich so nirgends, dass man eben zwei Jahreszeiten an einem Tag hat. Das finde ich echt cool.
Das klingt toll und macht tatsächlich mir so als Norddeutschen schon ein bisschen Lust auf die Region. Und doch müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Und dieses Mal würde ich gerne mit einer Variante unserer 24-Stunden-Frage auf euch beide zukommen. Ich möchte von euch beiden nicht wissen, mit wem ihr tauschen würdet 24 Stunden lang, sondern wo ihr hinwollen würdet, wenn ihr für 24 Stunden euch an jeden x-beliebigen Ort beamen könntet. Mhm. Ohne Grenzen, kein Budget, wohin okay. ihr wollt.
Ganz, soll ich antworten?
Ihr beide.
Fang mal an.
Okay, 24 Stunden tot sein.
Was?
Ja, tot sein. Ich möchte wissen, wie das ist, wenn man tot ist.
Das ist ein langweiliger Tag.
Nein, das bin ich gerade sprachlos. Hatten wir nämlich noch nie die Antwort.
Absolut nicht, ne.
Aber spannend.
Ja, mega. Kein Mensch weiß, wie es dort ist im Jenseits. Es wird ja was sein danach. Und das möchte ich gerne wissen. Weil hinfahren auf der Welt kann ich überall. Also okay. Budget vorausgesetzt.
Aber jetzt mal.
Nein, ganz im Ernst.
Ich glaube dir das hundertprozentig. Aber gibt es trotzdem einen Ort, wo du noch nie warst, wo du unbedingt in deinem Leben nochmal hin möchtest?
Boah. Ein Ort, das wüsste ich nicht. Ich habe die Schön, also oft werde ich ja auch gefragt, ja, als Touristiker, wo würdest du in Urlaub fahren wollen und so weiter. Für mich mein schönster Urlaub, und den hatte ich, glaube ich, 13 Jahre lang, jedes Jahr ab meinem ersten Lebensjahr war ich 13 Jahre lang immer 3 Monate auf einem Bergbauernhof. Auf einem Bergbauernhof in Südtirol, bis ich 13 oder 14 Jahre alt war. Und dieses Erlebnis kann ich natürlich nicht mehr leben, wenn ich auf den Hof hinfahre, aber das waren die absolut schönsten Urlaube. Das war ja kein Urlaub, denn ich war das 6. Kind von 5 sozusagen. Ich bin ja Einzelkind. Meine Mutter war Witwe. Und die hat mich halt im Sommer, weil sie keine Zeit gehabt hat für mich, auf diesen Bergbauernhof geschickt. Und das ist für mich dieser Sehnsuchtsort schlechthin. Der schönste Bauernhof der Welt.
Und Ulf? Auch ein Bauernhof?
Ja, ich bin immer noch überlegen, ob wir das denn schaffen, wenn der Hans-Jörg von seinen 24 Stunden im Grab zurückkommt, ihn nochmal in den Podcast einzuladen, weil wir haben ja noch nie jemanden zweimal gehabt, ja, aber wer quasi wiedergeboren wird, der darf, glaube ich, ja. Also das wäre schon mal optional. Und ansonsten, ich glaube tatsächlicherweise, dass ich, wenn ich beamen dürfte, mir einfach all das dann angucken würde, was man ansonsten aufgrund der Flugzeiten vielleicht nicht macht. Und ich schwanke zwischen Sydney und Singapur. Ja, also der Hans-Jörg wird sagen, war ich schon, ja, aber ich war da halt noch nie. Und gerade Sydney und sowas, das würde ich mir echt einfach mal angucken wollen, weil ich glaube auch, dass die da unten in Down Under noch eine ganz andere Art haben zu leben. Und das vielleicht auch ganz cool ist, ja, also vielleicht ähnlich wie die Amerikaner, aber ohne so einen Oberspinner da vorne dran. Und das würde ich einfach gerne mal sehen, ja, und 24 Stunden Sydney.
Ich kann dich beruhigen, ich war dort auch nicht. Ich hatte mal ein ganz schönes Buch gelesen und da würde ich vielleicht einmal hingehen wollen. Eine Journalistin aus Hamburg, und das glaube ich war Realität, die hat bei Günter Jauch die 1 Million gewonnen und die hat dann gesagt, sie bricht jetzt alle Zelte ab und geht ein Jahr lang jeden Monat in eine andere Hauptstadt. Von Sydney, von keine Ahnung alles. Und am Ende des Buches, was war das Schönste? In Addis Abeba.
Okay.
Hauptstadt von Äthiopien. War ich auch noch nie.
Na, ich kann mich an das Buch und die Story erinnern.
Aber Andreas, weißt du, wenn wir jetzt alle hier schon auspacken, wo wir hin und überhaupt und sowieso, ja, ich meine, du hast jetzt das Ding angefangen, dann darfst du nochmal sagen. Also wo würde dich dein BMI ab hinführen?
Im Vergleich zu euch beiden war ich schon mal in Australien, zweimal schon, und ich würde wahnsinnig gerne ein drittes Mal hin, weil das Land ist so faszinierend, so toll. Sydney, Melbourne, die Ecke, die ganze Ostküste herunter. Also das möchte ich einfach nochmal erleben in diesem Leben, bevor ich dann das Zeitliche segne, so wie Hans-Jörg.
Du bist ganz gerührt schon. Entweder hast du einen Frosch gemacht oder du bist nicht gerührt.
Ja, nee, also da würde ich tatsächlich gerne nochmal hin. Ich war selber auch schon mal auf Hawaii. Auch das würde ich wahnsinnig gerne. Oh ja, auf verschiedenen Inseln der Inselgruppe wahnsinnige Erlebnisse gehabt. Also das sind so Orte, ich bin so ein Freund von, ich kehre auch gerne mal dorthin wieder zurück, wo ich schon mal war und muss nicht immer wieder was Neues entdecken. Also das sind so die
weit weg. Warst du auf Galapagos auch schon?
Nein.
Weil das wäre auch noch so ein Ding, oder? Galapagos. Mhm. Kommen wir ja auch kaum noch hin, habe ich gehört. Wegen Naturschutz, Umweltschutz. Ja, die sind sehr begrenzt. Ja, aber für Beam-Touristen hätten die vielleicht noch ein Zimmer.
Ja, Beam me up, Scotty. Ja.
So sieht's aus. Beam me up.
Beam me up. Lieber Hans-Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast für diesen wirklich interessanten Podcast. Ich hatte zu Beginn tatsächlich, als ich mit Ulf im Vorgespräch darüber gesprochen habe, komm, wir holen mal Hans-Jörg Meier in unseren Podcast. Wir reden über den Schwarzwald und über den Tourismus. Hatte ich so ein bisschen Bedenken. Ja, dachte ich, ich so als Norddeutscher, ja, Schwarzwald, bestimmt schön. Ich war auch schon mal am Titisee und habe auch schon mal bei der Weinlese geholfen. Aber diese Stunde hat mich echt fasziniert. Vielen Dank für diese Einblicke auch in den Schwarzwald, dass ich ja öffentlich fahren kann mit Bahn und Bus und nicht zahlen muss, dass ich jetzt weiß, was die Bächle sind und wenn ich eine neue Frau brauche, muss ich da nur reinstolpern. Also das so ungefähr fand ich faszinierend. Vielen Dank für deine Zeit. Auch dir, Ulf. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Ich danke euch.